Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Angela Kane ist unser Gast. Die Frau, die fast 40 Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet hat, die auf den verschiedensten Kontinenten beruflich unterwegs war, lange auch in New York gelebt hat. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Dankeschön, Herr Heim. Guten Morgen.
Darf ich Sie, Frau Kane, zu Beginn der Sendung ansprechen und fragen, weil Sie ja auch eine sehr erfahrene Verhandlungsführerin sind. Woran ist Jamaika gescheitert?
Ich kann nicht sagen, woran es gescheitert ist, aber dadurch, dass ich viele Verhandlungen miterlebt habe, weiß ich, wie so etwas oft geht. Und in der UNO sagt man oft, man sollte nicht verhandeln, solange die Verhandlungspartner nicht bereit sind, sich zu einem Schluss zu einigen. Und das heißt dann, der Konflikt ist noch nicht reif.
Okay.
Aber auf der anderen Seite, wenn man den Verhandlungswillen hat, zu einem Ergebnis zu kommen, dann kommt man auch irgendwo hin zu einem Ergebnis. Es müssen Zugeständnisse gemacht werden, es müssen Kompromisse eingeleitet werden.
Ja.
Und ob die Parteien dazu bereit sind oder waren, in diesem besonderen Falle kann ich nicht sagen.
Diejenigen, die dabei waren, sagen, die Reihenfolge war falsch. Die wichtigen und strittigen Punkte hat man alle ausgeklammert und erst am Ende der Verhandlungen auf den Tisch gelegt. Andersrum wäre es besser gewesen.
Das ist sicherlich richtig. Wenn man erst die einfachen Positionen klärt und dann zu den schwierigen kommt, dann hat man zwar schon ein Paket, worauf man sich beziehen kann, aber auf der anderen Seite, die strittigen Fragen sind immer die schwierigsten, um zu lösen. Eine Mischung ist vielleicht auch nicht schlecht, sodass man sagen kann, wir haben schon was erreicht, aber wir haben auch die schwierigen Parteien schon so ein bisschen zueinander gebracht.
Und dann gibt es ein Zauberwort, das offenbar bei diesen gescheiterten Verhandlungen auch eine große Rolle spielt. Vertrauen oder in diesem Fall besser fehlendes Vertrauen. Aus Ihrer Sicht bei den Verhandlungen, die Sie geführt haben, wie wichtig ist es, dass man sich wechselseitig und gegenseitig vertraut?
Wissen Sie, Vertrauen ist ein großes Kapital, was man nicht zu leicht aufbrauchen kann. Und das heißt, vertraut man seinem Verhandlungspartner? Man will ja das Beste für sich herausholen. Das Vertrauen kommt lediglich dahin, dass man sagt, ich vertraue, dass das, was wir jetzt verhandelt haben, auch umgesetzt wird. Ob man vorher vertraut, dass der andere Partner das Beste für einen selbst will, das bezweifle ich sehr.
Noch was ist in Berlin bei den Verhandlungen passiert, dass man von außen auch nur etwas mit Skepsis eigentlich betrachten kann, dass nach jeder Verhandlung XYZ vor jede Kamera gegangen ist und gesagt hat, was gerade schief läuft.
Naja, oft ist es so bei Verhandlungen, dass man sich vorher einigt und sagt, wir wollen uns jetzt nicht alle schlecht machen. Das heißt, wie ist das, kann man sich absprechen, dass man jetzt, sagen wir mal, die mehr positiveren Punkte hervorhebt und nicht immer nur die schlechten Punkte. Das ist so ein bisschen, ich schiebe dir die Schuld in die Schuhe und ich habe ja gar nichts damit zu tun. Das heißt, ich habe versucht, das Beste herauszuholen für die Bundesrepublik, für die Partei. Aber auf der anderen Seite, das ist eine Sache der Absprache und vielleicht ist das in diesem Falle nicht gewesen. Aber das kann ich nicht beurteilen.
Es gibt eine Person, die bei diesen Verhandlungen eine Rolle gespielt hat, die Sie sehr gut oder zumindest vergleichsweise gut kennen. Das ist die Bundeskanzlerin, die denselben Vornamen hat wie Sie. Wie würden Sie Frau Merkel beschreiben, so wie Sie sie erlebt haben?
Ich habe sie mit dem Generalsekretär mehrmals erlebt und ich muss sagen, dass ich sie sehr schätze und eine große Hochachtung vor ihr habe. Diese Rolle, die sie seit vielen Jahren inzwischen schon ausfüllt und weiterhin auch bereit ist auszufüllen, ist keine leichte. Und diese Verantwortung für so viele Jahre zu tragen, das erfordert viel Mut, das erfordert viel Energie, das erfordert viel Durchsetzungsvermögen. Und es ist sicherlich einfach, um das jeden Tag aufs Neue wieder zu beweisen. Was ich auch sehr geschätzt habe an ihr, dass ich sie etwas kennengelernt habe in einem Rahmen, der doch ein bisschen beengter war als, sagen wir mal, das Fernsehen oder größere Veranstaltungen, wo sie durchaus einen Sinn für Humor hat, den ich sehr geschätzt habe.
Angela Kane, ranghöchste deutsche Diplomatin bei den Vereinten Nationen bis zum Jahr 2015. Mhm. Dann haben Sie Schluss gemacht. Warum?
Ach, wissen Sie, Herr Heim, ich habe, wie Sie sagen, fast 40 Jahre bei der UNO gearbeitet. Das ist eine lange Zeit. Ich habe sehr viele Posten gehabt. Ich habe ungefähr 15 Posten gehabt in der UNO, die alle wahnsinnig interessant waren. Ich habe alles sehr genossen. Und irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, dass man sagt, du hast jetzt auch sehr viele Jahre auf der höchsten Ebene verbracht, also Assistant Secretary General, Untergeneralsekretär. Und wie lange willst du das noch weitermachen? Ich bin 3 Wochen pro Monat etwa gereist. Ich hatte kaum Privatleben. Und irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, dass man sagt, gibt es noch was anderes, kann man noch was anderes machen? Ich habe jetzt so viel geleistet für die UNO und da hatte ich das Gefühl, man muss mal auch mal aufgeben können.
Das haben Sie dann auch gemacht, haben auch den Beschluss gefasst, aus den USA, aus New York erstmal wegzugehen. Ja. Sie leben jetzt mit Ihrem Mann in Wien.
Ja.
Warum Wien?
Wien, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, der Amerikaner ist, ich möchte gerne nach Europa zurückgehen. Ich bin mit 19 Jahren weggegangen aus Europa, habe dann nochmal sporadisch in Holland und auch in Frankreich gelebt, aber eigentlich nie wieder in Europa. Überall in der Welt gelebt, rumgekommen. Aber wie gesagt, ich bin Europäerin, ich bleibe gern Europäerin, ich möchte gern zurück nach Europa. Und dann kam es eben darauf an, wohin geht man? Man geht wohin, wo man Freunde hat.
Ja.
Und da haben wir uns verschiedene Orte angeschaut. Berlin, München war in der Wahl. Und letztendlich ist es dann Wien geworden, weil uns das Klima dazu gesagt hat, weil unsere Freunde uns hier zugesagt haben dorthin. Und wir fühlen uns sehr wohl. Aber wie gesagt, ich bin auch sehr oft in Deutschland.
Sie haben es gerade gesagt, mit 19 sind Sie aus Deutschland, aus Europa weg. Davor, also geboren in Hameln, Schule, Gymnasium, Abitur. Ja. Sie haben dann in Deutschland und später auch in den USA studiert?
Ich habe in München angefangen. Und das war in München, das war die Zeit der ganzen Aufstände, der Studentenaufstände 1967. Da wurde man dauernd davon abgehalten, überhaupt in den Hörsaal zu gehen, weil das war, man musste sich solidarisch erklären.
Und das war nicht Ihr Ding?
Nee, das war nicht mein Ding, weil ich fand, meine Eltern bezahlten schließlich das Studium, meinen Aufenthalt in München. Das ist doch nicht fair, wenn man dann nach einem Jahr sagt, dass ich habe gar nichts vorzuweisen. Ich hatte 2 Scheine gemacht, glaube ich, in diesen 2 Semestern. Und ich brauchte aber, weil ich Philologie studieren wollte, das große Latinum. Und ich hatte keinen Lateinunterricht gehabt in der Schule. Ich hatte Privatunterricht im letzten Jahr genommen und habe dann in so einer Paukerschule in diesem einen Jahr, wo ich nicht studieren konnte, mein großes Latinum nachgeholt.
Okay, sind dann in die USA gegangen, haben weiter studiert, haben da auch einen Masterabschluss gemacht?
Ja, ich bekam ein Stipendium dann von einem College in Pennsylvania, Bryn Mawr. Und dann bin ich nach Amerika gegangen, ursprünglich ein Jahr. Warten wir mal ab, was mit diesen ganzen studentischen Bewegungen passiert. Und dann konnte ich aber meinen Abschluss als Bachelor konnte ich verschnellt machen. Ich bin dann gesprungen und habe es in 2 Jahren geschafft. Und dann bin ich dort geblieben. Aus dem Grunde, wenn ich nach Deutschland zurückgekommen wäre und hätte ich nochmal neu anfangen müssen in einem neuen Bereich. Ich wollte Philologie, hatte ich mit abgeschlossen. Ich wollte jetzt Politik studieren. Und dann hätte ich nochmal neu anfangen müssen. Und da war das Problem, wie schaffst du das? Bist du nochmal bereit, so 4-5 Jahre zu investieren? Sind deine Eltern bereit dazu? Und die waren das nicht. Kann ich auch verstehen. Dann habe ich nochmal Stipendium bekommen und habe dann gewechselt.
Gut, und dann USA, Masterabschluss, ein vergleichsweise kurzes Intermezzo bei der Weltbank und dann ab 1977 die Vereinten Nationen.
Richtig.
Stationen, die sehr beeindruckend waren für Sie, für Ihre Vita, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass im Sommer 2013, wir erinnern uns, Giftgaseinsatz in Syrien, es war nicht klar, von wem, in welchem Zusammenhang. Sie waren, ich weiß nicht, wie oft vor Ort in Syrien?
Ich war schon mehrmals vor Ort. Es war ja ursprünglich, waren es ja die Syrer, die den Generalsekretär gebeten hatten, einen bis dahin kaum eingesetzten Mechanismus zu aktivieren. Sie sagten nämlich, die syrische Regierung sagte, ihre Soldaten sind angegriffen worden im April 2013 in Khan al-Asal und das sollte die UNO untersuchen. Und der Generalsekretär hat dem zugestimmt, hat sich dann zu mir umgedreht und gesagt, bitteschön, Frau Kane, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Und dieser Mechanismus war seit 20 Jahren nicht mehr verwendet, war dann auch nur für die Länder zupassend, die nicht dem chemischen Waffenabkommen beigetreten waren, das der Fall für Syrien war. Und es hat dann etwas länger gedauert, um uns zu einigen mit der syrischen Regierung über die Konditionen, die wir bekamen, Sicherheitsschutz und so weiter. Und als das Team dann im Land war, im August, 3 Tage später, kam dann plötzlich dieser Angriff auf Ghouta und Samalka. Und das war ein Riesenangriff und den konnten wir dann untersuchen, mussten aber auch erst wieder die Einwilligung der syrischen Regierung einholen.
Wie schwierig waren die Bedingungen dann vor Ort und wie groß war die Gefahr für Sie, für Ihre Mitarbeiter dann auch sozusagen als menschliches Schutzschild genommen zu werden?
Das war eine große Gefahr. Und wissen Sie, Herr Heim, ich war natürlich sehr auf mich allein gestellt. Ich hatte New York im Rücken, Unterstützung. Aber die Verbindung war sehr schwierig auch dorthin. Sie wissen, man konnte ja nicht auf einer offenen Telefonleitung sozusagen telefonieren. Und die Gebiete, wo dies passiert waren, waren ja nicht in syrischer Hand. Das heißt, sie waren nicht in der Hand der Regierung. Das heißt, die Regierung sagte uns, wir können eure Sicherheit nicht garantieren. Es wurde auch dauernd noch bombardiert. Ich musste also erst mit den Generalen verhandeln, überhaupt einen Waffenstillstand zu erzwingen, um zu sagen, ich kann meine Leute nicht dorthin schicken, wenn ihr weiterhin bombardiert.
Hat es dann funktioniert mit dem Waffenstillstand?
Das hat funktioniert. Erst sollten wir 3 Stunden bekommen. Letztendlich sind es 5 Stunden pro Tag geworden. Aber wir mussten auch mit den Rebellen verhandeln, die die Kontrolle hatten über dieses Gebiet, damit unseren Leuten nichts passiert, die dorthin kamen. Und der erste Konvoi, der reingeschickt wurde, auch in dieses Niemandsland, was dann zwischen den syrischen Rebellen und dem Regierungsgebiet waren, der wurde gleich angeschossen. Das heißt, das erste Fahrzeug wurde gleich kompromittiert. Es war ein gepanzertes Fahrzeug. Wir mussten umdrehen. Und dann ist es so, dann musste ich praktisch die Entscheidung und die Verantwortung übernehmen, um die Leute wieder reinzuschicken. Das habe ich getan. Ja.
Mit welchem Gefühl?
Man hat immer Angst, dass was passiert. Man fühlt diese Verantwortung, aber auf der anderen Seite, es war eine Sache, die meiner Ansicht nach die Welt forderte, um zu wissen, was ist da passiert und auch für die Leute, die dort gelitten haben unter diesem Angriff, die verdienten es auch. Das musste einfach der Welt gemeldet werden. Und das Team, was ich hatte, hat nicht gezögert, um zu sagen, ja, auch unter diesen Bedingungen, wir gehen rein. Und das wurde gleich auch von den Rebellen gefilmt. Sie konnten das auf YouTube, auf den sozialen Medien sofort verfolgen. Aber es musste natürlich auch gesorgt werden. Wir hatten Urinproben, Blutproben, wir hatten Proben von den Geschossen, die gekommen waren. Das musste alles dokumentiert werden.
Wenn wir uns Syrien im November 2017 angucken, der IS scheint militärisch besiegt zu sein. Assad bleibt an der Macht. Ist das eine gute und das andere eine schlechte Nachricht?
Das kann man so nicht sehen, Herr Heim. Es ist sicherlich richtig, dass die Friedensverhandlungen über den syrischen Konflikt nicht weitergekommen sind. Das heißt, man hat so Teilerfolge erreicht. Der Unterhändler der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, gibt sich große Mühe, um die Parteien zueinander zu bringen. Aber mit wem verhandelt man denn da eigentlich? Und ich glaube, das große Problem war auch, dass die Amerikaner immer gesagt haben, und auch der Westen, Assad muss bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was man heute nach fast 5 Jahren des Konflikts eigentlich nochmal unter die Lupe nehmen müssten. Wird Assad bleiben? Sollte er bleiben? Sollte er nicht bleiben? Was kommt danach?
Sollte er bleiben?
Wenn Sie mich fragen, ist es so, dass ohne Assad momentan keine Lösung erzielt werden kann. Das muss man überdenken. Assad wird von den Russen unterstützt, er wird von den Iranern unterstützt und er hat nie irgendwie zugegeben, dass er bereit wäre, die Macht aufzugeben.
Aber es gibt zigfach dokumentierte Menschenrechtsverbrechen dieses Regimes, für das
Assad ist richtig
steht.
Und dadurch ist, und ich will Assad auch nicht verteidigen, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass die syrische Bevölkerung seit 5 Jahren unter einem Kriegszustand leidet, der uns allen wehtut, der eigentlich nicht so akzeptiert werden dürfte. Und ich finde es schade, dass man nur sagt, dies ist die einzige Richtung, in die wir gehen. Eine andere gibt es nicht.
Verzeihen Sie, welche Richtung meinen Sie jetzt? Dass Assad weg muss?
Ohne Assad, genau.
Ohne
das
Assad.
Dass eine Richtung ohne Assad, das ist die einzige, die es gibt. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und da sage ich, sollte man das nicht noch einmal überdenken und sagen, was wären denn noch andere Möglichkeiten, ob Assad bleibt, eine Übergangszeit, was auch immer. Da meine ich, man müsste mal ein bisschen darüber nachdenken, gibt es eine andere Möglichkeit, um diese Bevölkerung irgendwie zu schützen?
Aber verzeihen Sie, Frau Kane, denken Sie ernsthaft, dass mit diesem Verbrecher Assad ein Land wie Syrien befriedet werden kann?
Das hängt nicht davon ab, dass man sagt, mit dem Verbrecher Assad. Ich sage auch, es klingt jetzt so, als ob ich ihn verteidigen wollte. Das will ich nicht. Aber auf der anderen Seite geht es mir darum, dass ich sage, wie lange will man diesen Konflikt noch fortsetzen? So kommt man nicht weiter. Das hat man gesehen. Sicher, IS, Daesh ist groß, mehr oder weniger ausgemerzt aus der Situation. Die Iraner haben sehr viel gewonnen an der Situation. Die Umstände, die es jetzt nach 5 Jahren Konflikt gibt, sind andere als die, die es noch vor 5 Jahren gegeben hat. Die Ausgangszustände waren ganz anders. Und da muss man sich jetzt neue Gedanken machen und neue Wege suchen.
Sie selbst haben ja mit dieser Assad-Regierung verhandelt und immerhin eines dieser Ergebnisse war, Syrien hat sich verpflichtet, sein komplettes Chemiewaffenarsenal zu vernichten. Wissen Sie Sie eigentlich, ob das zu 100% passiert ist?
Das weiß man nicht. Da gibt es immer noch Zweifel. Und diese Zweifel muss man auch durchaus sehen. Es gibt immer noch ein sogenanntes Team, was sich damit beschäftigt, das regelmäßig reist nach Syrien, um noch eventuelle Restbestände zu untersuchen. Und da wird auch gesagt, dass es das Assad-Regime nicht konkret mitgearbeitet hat an dieser Sache. Das ist jetzt die offizielle Aussage auch von der Organisation der chemischen Waffen, die in Den Haag sitzt. Das ist also immer noch bis jetzt nicht ausgeräumt, muss man anerkennen.
Frau Kane, weil wir vorhin über Assad gesprochen haben und die Verbrechen, die zumindest in seinem Namen in diesem Land begangen werden, das kann man natürlich, diese Palette kann man natürlich erweitern auf sehr viele. Apropos Robert Mugabe, der gestürzte Machthaber von Zimbabwe, haben Sie den mal persönlich erlebt?
Ich habe ihn persönlich erlebt während der sogenannten Generaldebattewoche in den Vereinten Nationen. Die findet jedes Jahr im September statt. Es kommen sehr viele Staatsoberhäupter, Außenminister und so weiter. Und der Generalsekretär gibt immer ein Mittagessen und er bittet dann jeweils einen von den hochrangigen Beamten, sie möchten doch bitte schön der Tischherr oder die Tischdame sein, die den Tisch leitet. Und an dem Tisch saß auch Robert Mugabe. Er kam etwas später und ich muss gestehen, nachdem man ihn so im Fernsehen und auch bei Auftritten bei der Generalversammlung, wenn er seine Rede hält, gesehen hat, hätte ich nicht vermutet, dass er ein relativ kleiner Mann ist, der sehr zusammengesunken in sich saß und meiner Ansicht nach mehr oder weniger durch dieses Mittagessen, diese Tafel, die wir hatten, durchgeschlafen hat. Also er hat sich nicht an der Unterhaltung beteiligt, wurde immer angesprochen. Hat auch nichts gegessen. Also er saß nur, war so ein bisschen in sich zusammengesunken, hatte so den Kopf auf der Brust und hat meiner Ansicht nach ein Nickerchen gehalten.
Okay.
Das kann natürlich auch sein, eventueller Zeitunterschied, ist ja eine lange Reise. Aber im Präsidenten-Jet müsste man das doch eigentlich ein bisschen überwunden haben. Aber er hat sich nicht beteiligt.
Also dieser Mugabe wird demnächst Geschichte sein. Ein anderer ist längst Geschichte, lebt auch nicht mehr. Gaddafi, wie oft haben Sie den erlebt?
Ich habe ihn einmal erlebt, und zwar kam er auf Staatsbesuch nach Eritrea. Und da saß dann die ganze internationale Gemeinschaft, war zum Essen eingeladen. Wir warteten sehr lange, bis er überhaupt kam, durften auch nichts essen oder trinken. Wir saßen alle mit knurrendem Magen und hatten nichts getrunken. Ist ja auch ein sehr heißes Land. Und wir hatten schließlich gesagt, jetzt muss mal was passieren. Und er machte dann nur einen kurzen Auftritt. Es wurde dann eine kurze Rede gehalten. Und es war eine kulturelle Veranstaltung, die dauerte etwa 10 Minuten. Und danach entschwand er sofort. Ja. Wieder in sein Zelt, was bei dem Hotel damals aufgebaut war. Denn er wohnte ja nie in einem Hotel, in einem Raum, sondern es musste immer ein Zelt gebaut werden.
Also Gaddafi, lange Jahre Pate des internationalen Terrorismus. Ein Mann im Übrigen, das haben Dokumentationen jetzt ergeben, der sich jahrelang, als er noch Staatschef war, junge Mädchen hat zuführen lassen.
Tja, das war damals nicht bekannt. Wie gesagt, als ich ihn in Eritrea kennengelernt habe, da war er der große Gönner für Eritrea, dadurch, dass er Öl geliefert hat an Eritrea, die ja auch sehr isoliert waren, weil das Regime auch sehr isoliert war.
Wenn man wie Sie mit solchen Leuten zu tun hat, verhandeln muss oder mit ähnlich strukturierten Menschen zu tun hat, muss man dann letztlich, um seinen Job gut machen zu können, auch diese ganzen moralischen Kategorien letztlich auch außen vor lassen?
Nein. Also der Meinung bin ich gar nicht. Wenn Sie verhandeln, dann verhandeln Sie auch sehr oft mit Leuten, die Blut an den Fingern haben. Und das muss man einfach akzeptieren. Das ist passiert und Sie oder man selbst ist ja daran interessiert, um das zu verhindern, dass das nicht mehr in der Zukunft passiert. Das heißt also, man muss das ausklammern und sagen, gut, ich bin bereit zu verhandeln, ich will zu einem Abkommen kommen und dieses Abkommen muss eben solche Misstaten oder Untaten verhindern. Aber man darf da nicht moralisch sein und sagen, ich verhandle mit der Person nicht, einfach weil da Sachen passiert ist, die kann ich nicht akzeptieren. Aber man muss konsequent sein. Und diese Konsequenz heißt auch, dass man ein gewisses Werturteil hat, was man sich auch erhalten muss.
Wenn man, wie Sie, über so viele Jahre und Jahrzehnte in verantwortlicher Position war bei den Vereinten Nationen in New York, verhandelt hat, letztlich mit Gott und der Welt, mit Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, die man nicht unbedingt zu seinen persönlichen Freunden zählen würde. Worauf kommt es in erster Linie an? Gute Nerven, gute Konditionen?
Und gute Gesundheit, Herr Heim, gute Gesundheit. Sie müssen daran denken, man ist dauernd im Flugzeug, man pendelt hin und her zwischen verschiedenen Zeitzonen. Man muss viel Energie haben und man muss die Möglichkeit haben, man muss flexibel sein, sich auf andere einzustellen.
Ja.
Wie sieht das aus der Sicht der anderen aus? Ich meine, ich weiß, am Anfang meiner Karriere, man kommt mit einem gewissen vorgeformten Eindruck irgendwo hin. Ich meine, das erste Mal, als ich in die Sowjetunion ging, hatte ich auch noch immer so ein bisschen so ein Feindbild, möchte ich fast sagen. Das hat sich sehr schnell gegeben, wenn man die Leute kennengelernt hat und auch schätzen gelernt hat. Was können die? Wie geht man damit um? Und ich muss gestehen, dass die Sprachen, die ich spreche, mir auch immer geholfen haben, dass man sich einstellt. Es gibt viel, was man da tun kann, ja, in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Also apropos Sprachen, Sie sprechen Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch?
Ja, Deutsch, Niederländisch. Mein Russisch ist ziemlich eingerostet inzwischen. Ich war jetzt noch mal vor 2 Wochen wieder da und habe das ein bisschen aufgefrischt. Ich habe damals auch Bahasa Indonesia sehr gut gesprochen, als ich in Indonesien gelebt habe, weil ich in einem indonesischen Ministerium gearbeitet habe und das damals gelernt habe. Aber das ist auch sehr eingerostet.
Erhöht das die Akzeptanz der Gesprächspartner überaus, wenn man sich in deren Sprache unterhalten kann?
Ja. Ich merke auch, und das habe ich auch in mir selbst gemerkt, dass wenn ich manchmal auf Deutsch spreche, und das haben mir sogar meine Gesprächspartner gesagt, wenn du auf Deutsch sprichst, bist du sehr viel formeller als in anderen Sprachen. Und das ist komisch, das ist irgendwie dann das Kulturgut, was man dann mitbringt, was sich dann verwischt in einer anderen Sprache. Und selbst wenn man die Verhandlungen nicht immer in der Landessprache führen kann, aber es gibt dann doch gemeinsame Punkte, die man hat. Und eine Sprache, da sagt man heute, ein Roboter kann das genauso, ein Algorithmus kann das genauso machen. Aber das ist nicht dasselbe, wenn man sich selbst einbringt dabei.
Sind Sie in Ihre Verhandlungen eigentlich dann immer auch mit einer gewissen Erfahrung und Routine reingegangen, mit dem Gefühl, es wird klappen, oder auch mit dem anderen Gefühl, wahrscheinlich wird es nicht klappen?
Gefühle in der Hinsicht hat man immer. Man hat immer Vermutungen, weil man auch sieht, wie gesprächsbereit, wie kompromissbereit ist der Partner. Das stellt sich relativ schnell heraus. Und sie wollen ja was erreichen. Also ich meine, ich habe auch Verhandlungen geführt auf kommerzieller Basis, wenn man so will. Zum Beispiel mit den Freelance-Dolmetschern von der UNO. Ich meine, die wollen das Maximum herausholen, finanziell für sich. Und ich muss das finanzielle Maximum herausholen für die Organisation. Und da sieht man dann, man muss rausfühlen können und man muss kompromissbereit sein, aber auch den Rahmen haben, wie weit kann ich gehen.
Ja, wie ging die Geschichte mit den Dolmetschern aus?
Mit den Dolmetschern, wir haben uns geeinigt. Ich hatte gewisse Vorgaben, die man nicht überschreiten durfte, einfach weil das eine Finanzfrage war. Das wird dann auch von den Mitgliedstaaten vorgegeben. Aber im Grunde genommen ist das Beste, wenn man für beide Parteien etwas herausholt, dass beide Parteien sich als Gewinner fühlen oder als Sieger fühlen und nicht als Verlierer. Denn das ist etwas, was man nicht später überwinden kann. Dann bleiben Gefühle da, dass man sagt, du hast verloren, du hast zu viele Zugeständnisse gemacht, das war schlecht. Ich meine, man muss auf beiden Seiten das Gefühl haben, wir haben beide gewonnen dadurch. Aber man muss auch bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, als man vielleicht am Anfang bereit war.
Wir gehen zurück in die 70er Jahre, Thailand, Bangkok. Der damals meistgesuchte Verbrecher hieß wie?
Charles Chobrasch.
Chobrasch war was für ein Mensch?
Was für ein Mensch? Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich wollte ihn auch nie persönlich treffen. Aber er war ein Französisch-Vietnamese, der in Asien gelebt hat. Er hat in Bangkok gelebt und er hat nachweislich fast 2 Dutzend Menschen umgebracht. Junge Leute, damals war ja der sogenannte Hippie-Trail, da wurde rumgereist, da war es noch keine Kommunikationsmittel, wie es heute gibt, die sozialen Medien. Das heißt, die hatten oft Reisechecks bei sich, ganz primitiv gereist.
Warum hat er die umgebracht?
Um die Reisechecks, das Geld zu bekommen. Er hat sich ausgegeben als Händler von Juwelen und damals war ja sehr viel Juwelenhandel in Asien vor allen Dingen, hat gesagt, ich habe gute Beziehungen, dann hat er denen Medikamente gegeben, damit sie Durchfall bekommen, dann wurden sie schwach, dann hat er gesagt, ihr könnt bei mir wohnen, er hatte eine Frau, mit der er nicht verheiratet war, eine Partnerin, die war Krankenschwester und dann wurden praktisch diese Menschen sukzessive geschwächt. Und dann hat er sie letztendlich umgebracht, teilweise verbrannt, während sie noch lebend waren.
Was hatten Sie mit diesem Mann zu tun und zu schaffen? geschlafen?
Mein erster Mann war damals an der holländischen Botschaft in Bangkok und die Eltern von einem holländischen Pärchen hatten sich an die Botschaft gewandt, weil sie seit 2 Wochen nichts von ihnen gehört hatten und das war ungewöhnlich. Ansonsten hatten sie sich immer gemeldet, um mit den Eltern Kontakt zu haben. Und so hatte er Nachforschungen angestellt, die zunächst nicht erfolgreich waren, aber man hatte mehrere Leichen von Ausländern in der Nähe von Bangkok gefunden und dann wurden diese Leichen auch obduziert und so ist man auf die Spur von Charles Chaubash gekommen und es war sehr schwierig, es waren noch andere Diplomaten involviert, vor allen Dingen Belgien auch, die hatten jemanden, die Amerikaner, aber die Zusammenhänge waren nicht ganz klar und es war auch nicht klar, wer war der Täter. Und was passiert ist, ist, dass sich das so verdichtet hat, dass dann schließlich diese Spuren zu ihm führten. Und wir hatten dann, also ich hatte durch meine Sprachkenntnisse auch wohl, hatte ich mitgearbeitet, um zu übersetzen. Es waren dann Tagebücher gefunden worden, auch von den Holländern und so weiter, die also Reiseaufzeichnungen gemacht hatten. Das habe ich alles übersetzt. Und Chaubash wurde festgenommen, nachdem wir Interpol darauf aufmerksam gemacht hatten, wo er war, wo er sich aufhält, dass er tatsächlich der Täter war. Das war inzwischen schon erwiesen. Aber er hat sich dann ganz plötzlich abgesetzt und die Vermutung, was wir nie beweisen konnten, ist, dass er sich freigekauft hat.
Okay.
Dann hatten wir der Interpol auch eine Liste gegeben, wo kann er sich aufhalten, weil wir auch wussten, wo hält er sich auf, bei welchen Freunden, was für Kontakt hat er in Europa. Aber er ist dann erst später festgenommen worden, als er sich wieder mit anderen Touristen praktisch versucht hat, sich anzunähern. Ja. Und er hat einer Gruppe von indischen Touristen in Indien Abführmittel verabreicht. Und es geht natürlich nicht, dass Leute plötzlich mit 20 ganz krank werden.
Also dieser Mann ist dann schlussendlich verhaftet worden. Er ist vor Gericht gestellt worden. Er ist verurteilt worden. Er ist mehrfach dann aus Gefängnissen geflohen.
Ja.
Er ist heute 73 Jahre alt und sitzt, glaube ich, in einem Gefängnis.
In Nepal, in Kathmandu, ja. In Nepal, in Kathmandu und da wird er hoffentlich auch nicht rauskommen.
Der ist immer noch gefährlich, möglicherweise.
Naja, man kann das nicht vergleichen mit etwas, was vor 40 Jahren passiert ist. Das heißt, er hat die Energie, von der wir vorher gesprochen haben, auch nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, es war für ihn eine Art Lebensunterhalt. Und was da für Konsequenzen draus kamen, das war ihm egal.
Angela Kane, die Frau, die bei den Vereinten Nationen war und doch etliche Generalsekretäre hat kommen und gehen sehen, beginnen, glaube ich, mit Kurt Waldheim,
genau,
dem Österreicher damals,
ja,
enden mit Ban Ki-moon. Mhm. Haben Sie in der Erinnerung einen liebsten Generalsekretär? Oder einen, mit dem,
ja,
Sie am besten
konnten? Ja, habe ich schon. Und das ist eigentlich jemand, der nicht so sehr geschätzt wurde und der nach einem 5-Jahres-Termin schon abgewählt wurde. Und das war Boutros Ghali. Und Boutros, der Ägypter,
ja,
der frühere ägyptische Außenminister, und der in den ersten 90er-Jahre-Hälfte im Dienst war. Und für den habe ich gearbeitet. Und ich muss sagen, dass das, was man von ihm zur Außenwelt sah, ein ganz anderes Bild war, als das, was man intern gesehen hat. Ich habe intern jemanden gesehen, der sehr viele gute Ideen hatte, der sehr viel versucht hat zu bewegen, politisch zu bewegen und der auch persönlich sehr charmant war. Ich bin sehr oft mit ihm gereist. Und das ist etwas, ein Kontakt, den ich in sehr guter Erinnerung habe. Er hatte sehr viel, sagen wir mal, Charakterstärke.
Okay.
Und das schätzt nicht jede Regierung in einem Generalsekretär. Und er hat konsequent daran festgehalten.
Wie schätzen Sie den neuen ein, Guterres, unter dem Sie ja nicht mehr gearbeitet haben?
Ich kannte Generalsekretär Guterres natürlich aus seiner Zeit, als er der Vorsitzende von der Flüchtlingshochkommissär war. Und das Gute daran ist, dass er das System natürlich schon kennt. Ban Ki-moon kam von außen herein, er kannte das System nicht, Guterres kannte es. Er weiß, wie alle Vorläufe ablaufen. Und das ist etwas, was durchaus positiv ist. Das heißt, es ist keine Anlernzeit mehr dabei.
Gleichwohl, die Zukunft der Vereinten Nationen, so ganz klar und eindeutig ist sie nicht. Ganz schwierige weltpolitische Situation. Dazu ein amerikanischer Präsident, der eigentlich, wenn man das so richtig nachliest, die Vereinten Nationen verachtet.
Eine Zusammenarbeit mit Amerika ist einfach notwendig. Und da hat Guterres es bestimmt nicht einfach, um da sein Programm durchzusetzen. Aber ohne die Vereinten Nationen geht es auch nicht. Und unter einer Regierung Obama zum Beispiel war das wesentlich einfacher. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es auch sehr viel schwieriger für den Generalsekretär geworden ist, weil es so viele neue Ziele gibt, die nachhaltigen Entwicklungsziele zum Beispiel, Klima. Es gibt so viele Themen, nicht nur politische Konflikte, mit denen sich die UNO mittlerweile auseinandersetzt. Das war in 1945 nicht vorgegeben.
Löst aber das Problem mit Trump nicht.
Löst das Problem mit Trump auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen nachhaltige Entwicklungsziele. Ich glaube nicht, dass die viel Anklang haben in Amerika. Und Klima, das wissen wir auch. Er will austreten, hat das schon angekündigt. Und da gibt es eben sehr viele Spannungen, die sich in diesem Umfeld ergeben können.
Finanzierung,
auch da wird schon geknapst und gekürzt bei den friedenserhaltenden Operationen, obwohl immer wieder betont wird, dass es doch sehr wichtig ist, vor allen Dingen auch für Amerika. Denken Sie nur an die Situation in Haiti. Die Haiti-Mission ist jetzt geschlossen und die war damals hier eigentlich aus dem Grund errichtet worden, weil die Amerikaner Angst hatten, dass zu viele Haitianer nach Amerika kommen.
Sehen Sie trotzdem, letzte Frage in dieser Sendung, für die Vereinten Nationen eine halbwegs gute Zukunft?
Ja, einfach weil es keine Alternative gibt. Wer nimmt sich denn dieser Themenbereiche an? Das kann keine Regierung aus sich allein. Es hat früher mal Ansätze gegeben, eine andere Organisation zu errichten, eine Demokratievereinigung sozusagen, das war von den Amerikanern betrieben, hat aber nicht in dem Sinne geklappt. Sie brauchen die UNO irgendwie. Und wenn man sie nicht unterstützt, dann schwächt man sie nur.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.